Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallo.
Und diesmal nicht aus der Konserve, denn Nadja ist wieder zurück.
Ja, leider.
Ja.
Also für euch nicht, für mich ja.
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 Wie war dein Flug? Oder deine Flüge?
Cool, also der Hinflug war ruhig, war super. Der Rückflug leider, Turbulenzen und ist auch mal abgesackt und so. Aber ich musste mich da echt konzentrieren, aber es ging dann. Nee, war schön. Okay. Lang, sehr, sehr lang,
ich aber schön. Ich wollte sagen, und was macht man jetzt? 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden? So
also ich habe mehr gedöst, ne, weil ich habe ganz da bei der Toiletten gesessen und da hat man natürlich vorne keinen, also niemand.
Ja.
Und da musste man irgendwie auch den Monitor so komisch hochklappen, der war dann schief. Also das war alles ein bisschen blöd, aber ich habe mehr gedöst, weil ich war auch wirklich groggy.
Ja, du warst auch lange unterwegs,
ja, genau.
Bist früh losgeflogen.
Ja, aber sowas macht man denn.
Ja. Aber alles in allem war gut.
Ja, auch flughafentechnisch und
sehr schön.
Ich habe es ja zum ersten Mal alleine gemacht und ich bin startklar für weitere Abenteuer alleine.
Sehr gut. Ja, ich bin sehr froh, dass du wieder zurück bist.
Danke.
Und dann würde ich sagen, starten wir langsam rein.
Ja.
Ich habe aber noch was in eigener Sache, bevor es wirklich losgeht, denn mir ist zugetragen worden, dass es in einem großen Podcast, in einem großen Flugzeug-Podcast in der letzten Folge genau um die gleiche Episode ging, die wir in der letzten Folge hatten. Und dazu möchte ich einfach sagen, das ist tatsächlich Zufall, ob man es glaubt oder nicht, aber das ist tatsächlich Zufall gewesen, dass da der gleiche Fall besprochen wurde wie,
Ja, es kann auch mal, das kann auch öfters passieren.
So, also meistens losen wir unsere Fälle aus oder wir nehmen halt Fälle, die sich gewünscht wurden. Und damit sind wir dann schon beim heutigen Fall. Das ist nämlich tatsächlich auch eine Wunschfolge gewesen. Denn es geht um Polish 101. Und wem das noch nicht so ganz sagt, dann vielleicht jetzt, wenn ich erzähle, dass es um den Flugunfall von Smolensk im Jahr 2010 geht. Und das Ganze war nämlich so groß in der Presse, denn an Bord der Tupolev Tu-154M waren an diesem Tag der polnische Präsident Lech Kaczynski mit seiner Frau Maria, viele weitere polnische Politiker und hochrangige Repräsentanten Polens sowie Angehörige von Opfern, die beim Massaker von Katyn vor 70 Jahren ihr Leben verloren. Aber am besten fangen wir mal ganz von vorne an. Es geht heute, wie eben schon gesagt, um eine Tupolev Tu-154M und sie gehörte der polnischen Luftwaffe. Gebaut wurde sie 1990 und trug die Seriennummer 90A837. Ihr Erstflug erfolgte am 29. Juni 1990. Und bis zum Tag des Unglücks hatte sie insgesamt über 5000 Stunden in der Luft verbracht, bei ungefähr 4000 Start- und Landezyklen. Die Maschine selbst ist 47,92 Meter lang, hat eine Spannweite von 37,5 Metern und kann zwischen 160 und 180 Passagieren transportieren. Angetrieben mit 3 Triebwerken, 2 links, also 2 links und rechts jeweils, 1 links, 1 rechts und am Heck eben 1 obendrauf, unterhalb des T-Leitwerks, kann sie eine Strecke von bis zu 6600 Kilometern hinter sich bringen. Auf der rechten Seite des Flugzeugs konnte man Republic of Poland lesen, während auf der linken Seite das Ganze natürlich nochmal auf Polnisch stand. Der Rufname lautete Polish Air Force 101.
Ist ja fast so wie in den USA, oder?
Ja, genau, daran musste ich auch sofort denken. Im Radar war sie zu sehen als PLF 101. Und 4 Monate vor dem Unglück, oder ganz genau 138 Flugstunden zuvor, war sie zur Generalüberholung in einem Flugwerk in Aviator gewesen. Kommen wir jetzt aber langsam zum 10. April 2010, einem Samstag. Auf dem Sitz des Kapitäns hat Hauptmann Arkadiusz Protasiuk Platz genommen. Er hat eine Gesamtstundenzahl oder Gesamtflugstundenzahl von 3531 auf der Tupolev 154M allerdings nur 2906 Stunden. Neben ihm als First Officer Major Robert Jewa. Er ist schon 1909 Stunden geflogen, davon 475 in der Tupolev. Weiter befindet sich an Bord Navigator Leutnant Arthur Sitek, 1150 Stunden, aber nur 58 davon im heutigen Modell. Und zu guter Letzt und der vierte im Bunde, Flugingenieur Oberfeldwebel Andritsky Michalak, 329 Flugstunden in der Tupolev. Und wenn jetzt irgendwelche Namen nicht richtig ausgesprochen werden, dann entschuldige ich mich dafür, das tut mir wahnsinnig leid, aber ja.
Ja, es ist schon schwierig, auch das schon zu lesen.
Genau. An Bord, wie am Anfang schon erwähnt, Polens Staatspräsident Lech Kaczynski, zusammen mit seiner Frau. Und weiter kamen dazu die Delegation des Präsidenten und Vertreter staatlicher Institutionen, genauso wie Vertreter des Parlaments, Vertreter der Streitkräfte und Vertreter der Opferangehörigen, Verbände und eben Angehörige der Katyn-Massaker. Lech Kaczynski wurde am 18. Juni 1949 in Warschau geboren und nachdem er 2002 zum Stadtpräsidenten von Warschau gewählt wurde, trat er im Jahr 2005 auch zur Staatspräsidentenwahl an, die er mit einer Mehrheit von 54,04% gewann. Aber kommen wir jetzt zurück zum 10. April 2010. Um 5.27 Uhr Weltzeit, und da habe ich es wieder, ne? Wir sprechen jetzt über die Weltzeit. Nicht, dass ihr irgendwelche Berichte lest und da ist das eine andere Uhrzeit, dann wäre das vielleicht Ortszeit gewesen. Ich bin bei der Weltzeit geblieben. Also, 5.27 Uhr Weltzeit ging es mit einer Verspätung von 27 Minuten endlich los. Geplant vom Flughafen Warschau-Chopin zum Militärflugplatz im russischen Smolensk, wo an diesem Tag die Gedenkfeier anlässlich des 70. Jahrestages der Katyn-Opfer stattfinden sollte. Der Start verlief ganz normal und ohne irgendwelche Probleme. Doch in Smolensk verschlechterte sich das Wetter zu diesem Zeitpunkt schon und es kommt noch etwas dazu, das für Probleme sorgen könnte. Denn mit dem Fluglotsen in Smolensk wird oft auf Russisch kommuniziert.
Und warum? Spricht man nicht eigentlich nicht immer Englisch?
Ja, theoretisch schon, aber...
Ist ja praktisch wieder anders, okay.
Ja, weil Smolensk ein Militärflughafen ist und da ist es dann wohl anders.
Ja, aber das klingt doch jetzt schon wieder irgendwie chaotisch, oder?
Ja, vor allem das Problem ist, dass von den Vieren im Cockpit nur der Kapitän Russisch spricht.
Ach so, ja, läuft bei denen.
Ja, Und die Sicht verschlechterte sich weiter. Zeitgleich braucht auch der Flugingenieur mehr Infos, um die Triebwerksleistung bei der Landung zu berechnen. Und mittlerweile beträgt die Sichtweite nur noch 400 Meter. Außerdem hat Smolensk keine Ausrüstung und man kann dort, also nicht wirklich Ausrüstung, und man kann dort eben nicht mit dem ILS zum Beispiel landen. Deshalb müssen die Piloten erst auf 100 Meter sinken und können dann manuell bzw. auf Sicht landen. Das ist auch der Grund, warum sich nun der Lotse meldet. Er teilt ihnen mit, dass sie gerade keine Landebedingungen haben. Denn auch eine andere Maschine, nur ein bisschen vor ihnen, unternahm zwei Landeanflüge, um schlussendlich auszuweichen auf einen anderen Flughafen. Doch Kapitän Protasiuk will es trotzdem versuchen. Er bittet um die Freigabe für einen Probeanflug und bekommt diese auch.
Ja, aber das klingt ja schon wieder irgendwie nach Selbstüberschätzung.
Ja, ich würde auch sagen, man kommt lieber später an als gar nicht.
Ja, genau.
Aber da kommen wir noch zu. Der Nebel wird dichter, je mehr sie sinken, aber der Lotse kann auf seinem Radar erkennen, also zumindest einigermaßen erkennen, dass im Moment noch alles nach Plan läuft. Kurs und Gleitwinkel passen, angeblich. Die gesamte Crew sucht im dichten Nebel nach der Landebahn. Doch plötzlich springt der Bodenannäherungsalarm an. Terrain, Terrain, pull up. Der Kapitän bestätigt den Alarm, sieht aber immer noch nichts. Der Höhenmesser meldet 100 Meter. Der Entschluss ist gefallen. Sie starten durch. Höhenmesser 90 Meter. Der Kapitän versucht, die Nase der Tupolev hochzuziehen, doch sie gewinnt kaum an Höhe. Und dann zeigt der Höhenmesser schon nur noch 20 Meter. Das ist der Moment, wo sie die ersten Baumwipfel streifen. Eine große Birke reißt ungefähr 6,5 Meter vom linken Flügel ab und teilt das linke Querruder. Dadurch kippt die Tupolev auf die Seite bzw. aufs Dach und zerschellt kurz darauf um 6.41 Uhr Weltzeit, nur etwa einen Kilometer vom Militärflughafen Smolensk entfernt. Als der Lotse sie anweist, durchzustarten und abzudrehen, ist es schon zu spät. Alle 96 Menschen an Bord sind sofort tot. Militär und Rettungskräfte eilen sofort zu dem kleinen Waldstück, doch der Anblick ist schockierend. Überall lagen Trümmerteile, das Flugzeug selbst kaum noch zu erkennen. Und es gibt gerne mal 15 Sekunden weiter, wenn ihr es nicht hören könnt. Denn Leichen konnten nicht mehr im Ganzen geborgen werden. Und mittendrin der Trauerkranz, der eigentlich für die Opfer der Gedenkfeier gedacht war.
Boah, das ist krass. Mhm. Das ist richtig krass.
Ja. Jetzt ist es an der Zeit, den Flugunfallermittlern aus Russland vom MAK oder eben auf Englisch Interstate Aviation Committee die Zeit zu lassen, was genau passiert ist. Denn es wird schon wild spekuliert.
Ja, aber es geht ja um Politik. Mhm. Ne, oder? Und von daher könnte das doch auch wieder ein Anschlag sein.
Ja, genau. Hm. Und genau das ist eben auch das, was viele denken. Egal, ob es jetzt Polen oder Russen waren. Ich meine, die Polen und die Russen waren halt einfach keine Freunde. Und dazu muss man ja auch sagen, ich meine, da sind knapp 100 Menschen oder die wichtigsten Menschen des Landes dabei jetzt ums Leben gekommen. Und viele Polen hatten halt auch Angst, dass der Staat Polen das selber gar nicht überstehen würde. Doch genauso schnell, wie es Verschwörungstheorien gab, genauso schnell wurde auch Kritik laut. Denn warum wollten die Piloten überhaupt bei dem schlechten Wetter dort versuchen zu landen? Ein weiterer Grund, warum aus Polen jetzt auch Ermittler nach Russland geschickt werden. Somit ist die Ermittlertruppe mit 34 Beamten besetzt.
Ja, aber so kann aber nachher auch keiner behaupten, da wäre jetzt was falsch gelaufen oder vertuscht worden.
Genau, und das sehe ich genauso, ja. Und deswegen ist das auch ganz gut so. Alles wird genau dokumentiert und natürlich auch auf Sprengstoff untersucht. Doch egal welches Land, es wurde nämlich von beiden getestet, es lagen keinerlei Spuren für eine Explosion oder einen Abschuss da, es wurden nämlich nicht mal die kleinsten Sprengstoffreste.
Ja, so war es ja doch. War es doch ein Unfall und kein Attentat. Ja,
genau, das haben sie dann in dem Moment dann auch ausgeschlossen. Und jetzt geht es eben daran, die Flugschreiber zu finden. Und hier kommen wir aber direkt zum nächsten Problem. Denn gefunden wurden die drei noch nicht.
Drei? Sind das sonst nicht immer zwei?
Gut aufgepasst.
Ja, der Flugschreiber und...
Genau, der Datenschreiber
und der Stimmrekorder, genau.
Die Tupolev hatte also einen Flugdatenschreiber, einen Stimmrekorder und einen Quick Access Recorder. Die ersten beiden sind russische Modelle und der letzte stammt aus Polen. Wenn jetzt also Polen alle drei auslesen kann und eben auch Russland und sie aber komplett übereinstimmen, dann können sie davon ausgehen, dass wirklich nichts manipuliert wurde. Aber bei den Trümmern und dem Trümmerfeld weiß noch keiner, wie lange es dauert, bis man die tatsächlich findet. Doch da abwarten, wie wir ja wissen, keine Option ist, startet jetzt die Befragung des Fluglotsen. Dieser sagt genau das Gleiche aus, was wir schon wissen, dass eben keine Landebedingungen geherrscht haben, er sie gewarnt hat und dass sie sich eben selbst davon überzeugen wollten. Geplant war, dass sie sinken auf 100 Meter, einen Überflug des Flughafens machen und dann eben durchstarten.
Ja, aber sie müssen ja tiefer gesunken sein, sonst hätten sie ja die Baumwipfel nicht geschriffen. Weißt du, wie ich meine? Oder hast du schon mal einen 100 Meter hohen Baum gesehen? Ich nicht.
Ja, Klugscheißermodus an.
Außer Mammutbaum, die sind natürlich riesig, aber da gibt es keine.
Genau, also nämlich hier Klugscheißermodus. Der höchste Baum der Welt ist ein Küstenmammutbaum, wie du gerade schon gesagt hast. Steht in Kalifornien in den USA und ist laut Angaben 115,8 Meter hoch.
Ja, was sind die einzigen Bäume, die so groß werden können?
Warnsystem ja auch anschlug. Die Beamten finden einen Baum knapp 1 Kilometer von der Landebahn entfernt und nach dem Vermessen steht fest, der Baum wurde in einer Höhe von nur 11 Metern getroffen. Es stellt sich also die Frage, hatte das Flugzeug eventuell einen technischen Defekt oder hat die Crew einen Fehler gemacht? Vielleicht klären sich diese zwei Fragen schneller als gedacht, denn die zwei russischen Flugschreiber sind schon mal gefunden worden.
Der polnische?
Den haben sie noch nicht. Mhm. Und die anderen beiden gehen jetzt erstmal sofort nach Moskau ins Labor vom MAK. Und sie sind tatsächlich brauchbar und können ausgewertet werden. Anhand dieser Daten zeigt sich, die Tupolev TU-154M hat bis zum ersten Streifen des Baumes einwandfrei funktioniert. Doch was sagt der Stimmrekorder? Direkt zu Beginn fällt auf, dass der Funkverkehr eben auf Russisch stattfindet und dass es anscheinend der Kapitän selbst ist, der sich um das Funken kümmert. Eigentlich sollte dieses bei dem Flugzeugtyp nämlich der Navigator machen. Aber auch hier kennen wir ja schon die Antwort schon, denn keiner der anderen drei sprach Russisch. Und dann wird es spannend, denn sie hören, wie der Kapitän zu jemandem sagt, es ist zu neblig, wahrscheinlich können wir hier nicht landen. Und daraufhin antwortet ihm jemand, dann haben wir ein Problem. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich hierbei um Marius Kasana handelt, dem Direktor des diplomatischen Protokolls im Außenministerium.
Und der war im Cockpit.
Anscheinend. Und er war wohl auch nicht der Einzige, weil man hörte auch ab und zu mal andere Stimmen. Und das eben zu dem Thema Clean Cockpit. Denn eigentlich sollten sich gerade in der Anflugphase, also im Landeanflug, in der Startphase, wobei es natürlich auch noch andere Phasen im Flug gibt, aber da sollte sich keiner im Cockpit befinden. Denn da sollen die sich so konzentrieren, weil das eben wichtige Momente sind.
Ja, aber vor allem erhöht das ja auch den Druck.
Ganz klar, oder? Ja, ganz klar. Doch dann ist endlich der Moment gekommen. An der Abschussstelle wird der Quick Access Recorder der Polen gefunden. Jetzt können diese Daten mit denen der Russischen verglichen werden, um nach etwaigen Manipulationen zu suchen. Nach ganz genauen Untersuchungen und dem Übereinanderlegen der Datensätze steht fest, möchtest du raten?
Also ich würde mal sagen, nein, das wäre schon mit Passagieren, sag ich mal, wäre das schon too much.
Genau, sie sind bis aufs kleinste Detail identisch. Okay. Keinerlei Manipulation.
Also in der heutigen Zeit, ne, dass die denn sowas machen würden, dass dann so ein Flugzeug abstürzen würde. Militärisches vielleicht, hätte ich vielleicht gesagt, da okay, ne?
Ja, so. Aber also keine Zweifel, es wurde nichts manipuliert. Und damit ist jetzt auch soweit das zumindest aus dem Weg geräumt und die Beamten können sich wieder um den Stimmrekorder kümmern. Sie hören den Alarm des Bodenannäherungswarnsystems, doch anstatt, dass die Crew direkt reagiert, hört man, wie sie sagen, dass sie nichts sehen.
Ich frage mich, was sie da auch sehen, also bei Nebel. Ne, denn vor allem, weil die ja sicher auch im Fliegen mit Instrumenten ausgebildet sind, oder täusche ich mich?
Genau, das erstaunt jeden, der diese Aufnahmen hört. Aber was sie auch hören ist, dass der Navigator die Höhe jeweils noch einmal ansagt. Im Hintergrund sind aber auch weiter die Alarmsignale zu hören. Kurz nach der Höhe von 20 Metern, also der Durchsage von 20 Metern, ist dann auch die Kollision mit dem Baum zu hören.
Aber hattest du nicht vorhin gesagt, irgendwas von 11 Metern?
Genau, irgendwas stimmt da also nicht. Deshalb gibt es jetzt zwei wichtige Fragen. Erstens, warum hatten sie nicht die richtige Höhe im Flugzeug? Und zweitens, warum reagiert die Crew nicht auf den Alarm? Hatte vielleicht der Höhenmesser ein Problem? Das gucken sie sich jetzt genauer an und finden dabei einen Sprung in den Daten.
Ein Sprung?
Ja, das Problem ist nämlich beim barometrischen Höhenmesser, der wird berechnet. Also die Flughöhe über dem Meeresspiegel wird berechnet. Dafür misst das Flugzeug den Atmosphärendruck. Doch dieser Druck steigt, umso mehr das Flugzeug sinkt. Deshalb muss der Höhenmesser bei Landeanflügen neu kalibriert werden, um die Höhe des Flughafens über dem Meeresspiegel richtig anzuzeigen und zu berücksichtigen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und genau das tat die Crew aber nicht.
Was ist ja auch einleuchtend.
Ja.
Na, dass das wieder neu kalibriert werden muss.
Ja, genau. Ne? Weiter finden sie heraus, dass der Höhenmesser des Kapitäns anscheinend falsch eingestellt wurde. Es stand nämlich in den Standardeinstellungen. Doch damit wurde ihm eine höhere Höhe angezeigt, als er tatsächlich geflogen ist.
Also doch manipuliert.
Nicht unbedingt.
Oder Blödheit. Oder nicht aufgepasst.
Ja, also es wirft definitiv Fragen auf. Ah, okay. Und es erklärt sich auch gleich. Denn deswegen werden jetzt andere Piloten befragt, die zum gleichen Militärregiment gehörten und eben auch ab und zu den Präsidenten flogen. Hierbei erfahren sie, dass der barometrische Höhenmesser manchmal als Problemlöser dient. Denn mit ihm in Verbindung steht eben das Warnsystem für niedrige Flughöhe und Hindernisse. Jedoch warnt das System in der Regel nicht, wenn es den Flughafen kennt, weil er sich in der Datenbank befindet. Also dann zieht das Flugzeug sich die Daten daraus. Smolensk ist in diesem System aber nicht zu finden. Deshalb löst wahrscheinlich das Bodenannäherungswarnsystem hier relativ häufig aus. Und es scheint, als hätten Piloten dann die Angewohnheit, ihn einfach zu ignorieren.
Das ist ja schon wieder krass.
Mhm. Aber das ist noch nicht alles. Denn es ging sogar so weit, dass am Höhenmesser eine andere Höhe eingestellt wurde, damit eben nicht so viele Warnungen auftreten. Und so war es wahrscheinlich auch bei PLF 101. Auf dem Stimmrekorder ist zu hören, dass dies auch nur kurz half, denn schon 20 Sekunden nach diesem Sprung im Höhenmesser kam der nächste Alarm.
Aber dann muss doch der Navigator auch eine falsche Höhe gehabt haben oder zumindest eine andere Höhe, weißt du?
Ja, also es scheint nämlich so, als hätte er die Höhe vom Funkhöhenmesser abgelesen.
Ja, und der misst dann anhand von Funkwellen, oder?
Richtig. Also barometrischer, ne, mit Luftdruck und so, und der Funkhöhenmesser eben mit Funkwellen. Dabei sendet das Flugzeug Funkwellen aus, die vom Boden wieder reflektiert werden. Aber das Gelände um den Flughafen Smolensk ist eben ziemlich uneben. Und vor dem Flughafen befindet sich auch noch ein kleines Tal. Es scheint also so, dass die Tupolev bei der Höhenangabe von 100 Metern, gemessen mit dem Funkhöhenmesser, zwar 100 Meter über dem Boden war, doch eben genau über diesem Tal. Und der Flughafen selbst liegt aber dahinter wieder ein Stück höher.
Ja, aber durch den Nebel konnten sie ja auch nicht sehen.
Und genau das war das Problem.
Pilotenfehler?
Leider ja.
Oh.
Aber es bleibt eben noch die Frage, warum sie nicht auf einen anderen Flughafen ausgerichtet.
Naja, der Druck von den anderen, oder vorhin hattest du ja auch schon das Ganze mal kurz angeschnitten, dass das eventuell daran liegen könnte.
Das stimmt. Die Frage ist, ist das alles? Ich meine, wenn es auch um mein Leben geht, wäre mir das ja eigentlich herzlich egal. Deswegen schauen Sie sich jetzt mal die Akte genauer an, denn vielleicht sieht man anhand der Akte des Kapitäns noch irgendwas, was ihn dazu hätte bringen können. Und tatsächlich, denn er flog den Präsidenten nicht zum ersten Mal. Im Jahr 2008, also 2 Jahre zuvor, kam es zu einem Vorfall, bei dem der heutige Kapitän noch First Officer war. Damals ging es nach Georgien. Doch während des Fluges wollte der Präsident den Zielflughafen wechseln. An sich aber kein Problem. Doch es gab für das neue Ziel keine Karten, keine Flugpläne oder ähnliches. Deshalb beschloss der damalige Kapitän, dort eben nicht zu landen, sondern zum eigentlichen Zielort zu fliegen. Sicher ist sicher, war seine Meinung.
Ja, war alles richtig gemacht.
Das sehe ich auch so. Aber seine Karriere hat darunter gelitten. Den Präsidenten durfte er danach nämlich nicht nochmal fliegen.
Ja, wie es eben so ist.
Mhm.
Tja, da hat er richtig entschieden, vielleicht, aber hat dann dafür, naja gut, aber war seine Entscheidung und ich denke mal, er bereut es nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht, aber vielleicht war das eben der Grund für den heutigen Kapitän, warum sie es sich unbedingt genauer ansehen wollten, um nicht vielleicht doch noch dort zu landen.
Ja, und dann standen noch andere im Cockpit, was alle wahrscheinlich noch viel nervöser gemacht hat.
Genau, das denke ich auch.
Warum auch immer, die da, nur weil sie was Höheres sind. Also ich verstehe die Menschheit nicht, aber das muss ich auch nicht.
Ja, nö, also das sehe ich genauso. Und dann muss man ja auch noch sagen, dass es eben diese Sprachbarriere beim Funken gab und er dann ja auch noch das Funken übernahm, wodurch sich einfach diese Fehlerkette in Gang setzte, weil er sich einfach auf zu viele Sachen gleichzeitig konzentriert hat. Und dann gab es nämlich noch einen ganz großen gravierenden Fehler. Denn der Plan war es, mit Hilfe des Autopiloten, also auf Knopfdruck durchzustarten, wenn es mit der Landung wirklich nicht klappt. Aber das Ganze geht in Smolensk gar nicht, weil dazu braucht es einen Funkmast, also einen bestimmten Funkmast, am Ende der Landebahn, auf denen der Autopilot programmiert wird. Und eben diesen Funkmast gab es da nicht. Der stand da nicht.
Ja, aber das ist doch alles nicht mehr normal.
Ja.
In was für eine Zeit leben wir?
Ja.
Also auch damals schon oder wie auch immer.
Ja.
Verstehe ich nicht.
Laut Flugdatenschreiber drückt der Kapitän den Knopf zum Durchstarten und danach dauert es 5 Sekunden, bis er seinen Fehler selbst bemerkt, die Schubhebel zu sich zieht und versucht, die Maschine hochzuziehen.
Aber auch die Lotsen müssen das doch mitgekriegt haben.
Polen glaubt das auch. Also Russland sagt, nein, auf gar keinen Fall, das alles, bei uns ist alles super gelaufen. Polen glaubt das aber auch. Also wird jetzt auch hier nochmal ein genauerer Blick drauf geworfen. Wobei sich dann auch zeigt, dass der Flughafen eben auch super schlecht ausgerüstet ist. Denn auf dem Radar tauchte die Tupolev zwar auf und war demnach auch zu sehen, allerdings anscheinend auch ohne die richtigen Höhenangaben. Deshalb musste sich der Lotse auch auf die Höhenangaben aus dem Cockpit verlassen.
Aber er bestätigte ja trotzdem den Kurs und den Anflugwinkel.
Ja, aber in Wirklichkeit befanden sie sich eben außerhalb des zulässigen Abweichungsbereichs. Und die Beamten erfahren auch noch, dass die Lotsen tatsächlich versucht haben, ihre Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass PLF 101 woanders landen solle, weil das Wetter eben so schlecht war. Doch das hat nicht geklappt und die Befugnis, eine Landung zu verbieten, hatten die Lotsen einfach nicht.
Hm. Ja, fällt mir ohne Worte, fällt mir echt ja. nichts zu ein.
Genau. Also. Es gibt dazu 2 Unfallberichte, einen russischen und einen polnischen. Beginnen wir jetzt mal mit dem russischen. Als unmittelbare Unfallursache nennt der Untersuchungsbericht, dass die Besatzung sich nicht rechtzeitig zum Anfliegen eines Ausweichflugplatzes entschied, obwohl sie über eine deutliche Unterschreitung der zulässigen Wetterminima in Smolensk informiert waren und dass sie ohne Sicht erheblich die Mindestsinkflughöhe unterschritten, ohne auf die Bodenannäherungswarnung zu reagieren. Weiter sagt die Untersuchungskommission, dass die Anwesenheit des Oberbefehlshabers der polnischen Luftwaffe im Cockpit den Kapitän psychisch unter Druck gesetzt hat. Neben der unzureichenden Vorbereitung und Ausbildung der Besatzung wies das MAK darauf hin, dass der Protokollchef und Generalleutnant das Cockpit vor dem Landeanflug aufgesucht hat, was den Druck auf den Piloten erhöht hätte. Wie wir uns aber vorstellen können, wurde der russische Bericht natürlich seitens Polen heftigst kritisiert. Und deswegen springen wir jetzt nochmal in den polnischen Bericht. Denn laut der Polen war das Unterschreiten der Mindestentscheidungshöhe mit einer zu hohen Sinkrate bei den schlechten Wetterbedingungen ohne Sichtkontakt zum Boden sowie der verspätete Abbruch des Landeanflugs ursächlich für den Unfall. Alle weiteren Umstände, die zu dem Unfall beigetragen haben, kommen jetzt noch hinterher. Die Piloten hätten beim Anflug einen falschen Höhenmesser benutzt, der nicht die Höhe über der Landebahn, sondern über dem Boden gemessen hat. Es wurde versäumt, auf die Anweisung Terrain zu reagieren. Es wurde versucht, den Abbruch des Landeanflugs im Automatikmodus durchzuführen, obwohl die technischen Voraussetzungen am Flughafen nicht gegeben waren. Die Anflugkontrolle habe der Besatzung die korrekte Position des Flugzeugs in Relation zur Landebahn und zum Gleitweg bestätigt, obwohl sich das Flugzeug tatsächlich außerhalb der zulässigen Toleranz befand. Die Anflugkontrolle versäumte es außerdem, die Besatzung rechtzeitig zum Abbruch des Landeanflugs aufzufordern. Als mitbeteiligte Faktoren werden mangelndes Training, mangelhafte Koordination innerhalb der Besatzung, mangelhafte Flugvorbereitung, mangelhafte Zusammenstellung der Besatzung und diverse weitere Organisationsmängel genannt. Und im Gegensatz zum russischen Bericht geht nach Ansicht der polnischen Ermittler der Unfall teilweise eben auch auf Fehler der russischen Seite zurück. Neben der angeführten Fehler der russischen Anflugkontrolle wird auch festgestellt, dass die Landebahn schlecht beleuchtet und die Sicherheitszone vor der Landebahn unzureichend von Bäumen und Sträuchern befreit war. Und ich muss dazu jetzt sagen, dass das wirklich ein winzig kleiner Teil aus diesen Flugunfallberichten ist. Das ist jetzt das, was ich für euch rausgezogen habe. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch 2 Sachen, die ich dazu sagen möchte. Denn es gibt natürlich Verschwörungstheorien en masse über diesen Fall. Die einen behaupten eben, dass der Absturz ein Attentat oder ein Putschversuch sogar gewesen wäre. Allerdings wurde da ja einfach nichts gefunden. Und dann gibt es eben wieder andere, die behaupten, also es wären doch Sprengstoffrückstände gefunden worden und es wäre alles nur vertuscht worden. Denn es soll zum Beispiel einen Angehörigen gegeben haben, der Kleidungsstücke und ein Stück vom Sicherheitsgurt damals mitgenommen hat und hat dieses in den Vereinigten Staaten bei einer privaten Firma zur Untersuchung geben lassen Und dort wurden wohl, also auf der Kleidung nicht, aber auf dem Sicherheitsgurt sollen Sprengstoffspuren gefunden worden sein. Man weiß allerdings nicht, wie viel das war. Also man konnte von der Menge her nicht sagen, wie viel da jetzt gefunden wurde. Was ich mich dann halt frage ist, warum war es auf dem Sicherheitsgurt, aber nicht auf der Kleidung?
Ja, das habe ich mir eben aber auch gedacht. So als wenn so, ach nö, jetzt nehmen wir mal den Sicherheitsgurt, so, die Kleidung wollen wir nicht, hier dieses Pulver, ja, weißt du so. Ja,
das,
Quatsch.
Das finde ich schon komisch.
Ja.
Und dann gibt es wieder andere, die behaupten, dass die Birke, von der ich erzählt habe, die den Flügel abriss, es gar nicht geschafft hätte haben können, eben so einen Flügel brechen zu lassen. Also da gibt's unheimlich viel und wir haben uns noch nie wirklich mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Das möchte ich auch heute nicht tun. Dafür ist unser Podcast einfach nicht da. Das ist genauso wie mit der politischen Sache, weil das hat so viel in der Politik aufgewirbelt. Aber das hier mit reinzunehmen, würde erstens unseren Rahmen sprengen. Und dafür sind wir auch nicht da. Also.
Nee, das sehe ich genauso. Und außerdem muss ich da jeder sein Bild von machen.
Genau.
Und wenn da Verschwörungstheorien bei rauskommen, ja, dann ist das halt so. Aber wer eigentlich rational denken kann,
ja,
müsste eigentlich,
genau,
wissen, dass das echt ein blöder Zufall war. Ja. Also
wir haben euch jetzt die Fakten genannt. Wenn ihr das Ganze nochmal durchlesen wollt, findet ihr dazu natürlich im Internet unheimlich viel. Wir ziehen unsere Informationen ja auch nur aus dem Internet, ganz wichtig nochmal. Und auch wenn euch das Politische oder die Verschwörungstheorien interessieren, dann sucht das bitte selber im Internet, aber
genau,
dafür ist hier nicht der richtige Ort. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau.
Und bis dahin, macht es gut, habt eine schöne Zeit.
Tschüss. Bleibt sicher. Tschüss.
Der Start verlief ganz normal und irgendwie. Welche Probleme?
Heute ist ein Wurm drin, ne?
Mhm. Entschuldigung.
Ich meine, es geht um Politik und so, ne? Und weit, also nein, das weiter nicht.
Hat er vielleicht, also falscher Satz. Jedoch warnt das System in der Regel nicht, wenn es den Flughafen nicht kennt.